Liebe Gemeinde, morgens nach dem Aufstehen, wenn es am Abend vorher spät geworden ist, man orientiert sich, tastet sich ins Bad, schaut im Spiegel in ein Gesicht nach dem Motto, ich kenne dich nicht, ich rasiere dich trotzdem. Meine Frau Annette ist ja Therapeutin, von ihr kenne ich eine ganze Reihe Tricks. Zum Beispiel kannst du, das ist erwiesen durch Studien, du kannst dich im Spiegel anlächeln und wenn dann einer zurücklächelt, was logisch der Fall ist, dann baut dich das auf. Das sind die sogenannten Spiegelneuronen. Du reagierst unbewusst. Es hat auch was mit deiner Muskulatur zu tun und mit Body to Brain und dem ganzen Kram. Ich kenne mich da nicht so aus. Da müsst ihr Annette fragen oder auch Marei, Ergotherapeutin, die wissen da Bescheid. Ja. Auf jeden Fall tust du dir tatsächlich gut damit. Natürlich hat so ein Trick auch seine Grenzen morgens so vorm Spiegel. Aber es ist schon was dran an der Sache. Jetzt könntet ihr fragen, ja, was soll das morgens unmittelbar nach dem Aufstehen und vor der ersten Tasse Kaffee? Da kann ich froh sein, wenn ich überhaupt die Augen aufbekomme und dann soll ich mein Spiegelbild auch noch anlächeln? Hier, ich habe noch was Interessantes. Neudeutsch, so ein Fun Fact. Ich zitiere aus der Google-KI. In der Anfangszeit des Fernsehens, 1950er, 60er Jahre, war das Medium Fernsehen etwas Besonderes. Für viele war es ein Gast im Wohnzimmer. Aus einer gewissen Ehrfurcht und altmodischer Höflichkeit heraus haben sich manche Menschen tatsächlich formeller angezogen, wenn sie ferngesehen haben, ähnlich wie beim Besuch im Theater oder Kino. Stell dir vor, dein Opa im Anzug vor der Tagesschau. Das ist klasse, ne? Eins steht fest, wenn ihn die Nachrichtensprecherin durchs Fernsehen anlächelte, habe ich meinen lieben Vater manchmal unbewusst zurücklächeln sehen. So witzig, das sind Spiegelneuronen. Aber was rede ich? Vorgestern Abend, die charmante Olympia-Moderatorin verabschiedet ich und auch ich lächle zurück ins Fernsehen. Ey. Spiegelneuronen, wir reagieren auf ein Lächeln. Leute, bald ist Frühling und wenn ich dann durch unseren Garten gehe und mich einzelne wunderschöne Blüten anlächeln, dann weiß ich jetzt schon, dass ich mich auch dort wieder dabei erwischen werde, wie ich zurücklächle. Das ist total witzig. Ich lächle, wenn ich die Blüten sehe. Apropos Witz, natürlich bringen uns auch wohlgesetzte Pointen zum Lachen. Etwa die eines Komikers im Fernsehen oder wenn Matthias Knappe mit todernster Miene wieder einen raushaut. Wie oft habe ich dann schon Tränen gelacht? Das ist so eine Gabe. Wenn man Menschen so zum Lachen bringen kann, Freude, die von außen kommt. Manchmal ganz unvermittelt, oft auch wirklich sehr willkommen. Helmut, kannst du das Bild an die Wand werfen? Das seht ihr schlecht. Das liegt einfach daran, dass wir so schönes Wetter haben, was Tolles. Der Raum ist sehr hell, reflektiert das Licht und das Licht leuchtet genauso an der Wand wie der Beamer, aber vielleicht erkennt ihr Snoopy aus den Peanuts von Charles Schulz. Und Snoopy hat einen Ostereierkorb mit bunten Eiern in der Hand, in der einen und in der anderen ein einzelnes Ei und er verteilt die tanzend im Garten. Und das ist ein Band aus der Peanuts-Reihe und der heißt Kaum zu bremsen. Irgendwo bei uns im Haus liegt immer ein Buch der Peanuts von Charles Schulz herum. Ich habe so viel Freude an diesen Cartoons, sie tun mir einfach gut. Schneien manchmal mitten hinein in herausfordernde Alltagssituationen. Wie ihr seht, es geht auf Ostern zu und Snoopy ist kaum zu bremsen. Dabei gibt es ja noch viel mehr Dinge, die uns Freude machen können. Ein schöner, sonniger Morgen, so wie heute, eine gute Tasse Kaffee, ein frisches, aromatisches Brötchen dazu, schöne Musik aus dem Radio oder eine unerwartete, gute Nachricht. Ach, da ist so vieles, was uns Freude bereiten kann. Freude, die von außen kommt. Anlassbezogen sozusagen. Mal soweit, dieser Einstieg in meine Predigt heute Morgen. Ich komme jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Da ist ja dieses Bibelwort aus dem Brief des Paulus, an die Gemeinde in Philippi in Griechenland. Ihr kennt sie, diese Philippi-Geschichte aus der Apostelgeschichte. Ich hatte sie schon einmal am Wickel, hier auf der Kanzel. Paulus und Silas taufen die erste europäische Christin, eine Färberin aus der Stadt. Und sie bauen dort in Philippi eine Gemeinde auf. Paulus und Silas landen unter merkwürdigen Umständen im Knast und loben Gott um Mitternacht in unendlich miesen Umständen aus einer Freude heraus, die sicher nicht von den äußeren Umständen herkommt, sondern von innen. Freude, die von innen kommt, das haben wir eben gesungen. Diese Freude führt dazu, dass Paulus und Silas unter denkwürdigen Umständen, Klammer auf, Erdbeben, Entfesselung, Bewahrung des Gefängniskommandanten vor dem Suizid, der wird auch dann gleich noch Christ, Klammer zu, dass sie wieder rauskommen aus dem Gefängnis. Freude, die von innen kommt und befreit. Für diese Freude brauchen wir keine Spiegelneuronen. Sie fliegt nicht am Leben vorbei, wie eine Blüte oder wie ein Gesicht. Und sie ist auch nicht rasch vorüber, wie das Lachen über einen Joke. Diese Freude, die von innen kommt, ist erkämpft, unbesiegbar, unendlich wirkmächtig und in uns hineingelegt worden vom Geist Gottes. Wir müssen uns ihrer nur erinnern, sie uns bewusst machen. Das schon. Genau deshalb ruft Paulus der neu gegründeten Gemeinde von Philippi in seinem Brief zu: Freuet euch, und abermals sage ich euch, freuet euch. Das ist Philippa 4, Vers 4. 4 mal 4, 16 mal Freude, immer wieder Freude. Paulus, du wiederholst dich. So könnten die Philipper reagieren. So haben sie möglicherweise auch reagiert. Denn ich lese euch noch aus dem vorhergehenden Kapitel 3 den interessanten ersten Vers vor. Vor allem meine Brüder, und ich ergänze meine Schwestern, freut euch im Herrn. Und jetzt kommt's. Euch immer das Gleiche zu schreiben, wird mir nicht lästig, euch aber macht es sicher. Hä? Schon wieder freut euch? Und warum sicher? Worin denn sicher? Das kann ich euch sagen. Paulus ruft den Christen von Philippi zu, ja, er schärft es ihnen geradezu ein. Sie mögen bitte nicht den Fehler wiederholen, Irrlehrern ihr Vertrauen zu schenken, die ihnen eine gesetzliche Sicht auf den Glauben vermitteln, die auf Selbstgerechtigkeit und guten Werken beruht. Das kann einen durchs Leben hetzen, auch als Christ. Deshalb nennt Paulus diese Leute Hunde. Steht drin, müsst ihr euch mal angucken. Philippa 3, die ersten Verse. Ja, Paulus wiederholt sich, weil es der Urgrund des Glaubens ist, dass wir uns wie Kinder freuen sollen über das Erlösungswerk Jesu Christi. Es braucht dazu keine weiteren Anstrengungen, außer dass wir es annehmen, unter allen Umständen daran festhalten und uns klar machen, dass dies ein Grund fortwährender, ungetrübter Freude ist. Aber dies ist ein Skandal und ein Schlag ins Gesicht all der Pharisäer, all der Lehrer in der Kirchengeschichte, die das Gegenteil predigen, nämlich, dass es der Einhaltung aller möglichen Gesetze und Gebote bedürfe, um Zugang zu erhalten zu Gottes Reich. Paulus schreibt im dritten Kapitel des Philipperbriefes so ungefähr: Wenn es jemals jemanden gab, der den Olympiasieg im Befolgen von Gesetzen, in Werken der Gerechtigkeit errungen hätte, dann er. Er war Pharisäer. Er war perfekt und top ausgebildet. Er war bemüht und ein Eiferer. Aber weiter schreibt er, dass er seinen eigenen Ruhm heute als Mist erachtet. Ich könnte deutlicher werden, so wie Luther, als Sch. Bei RTL wäre hier ein Pfeifton. Paulus sagt, das ist alles Sch. Versteht ihr? Und das ist der Kern meiner Predigt heute Morgen. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du glaubst, dann freue dich darüber. Freue dich zu jeder Zeit. Nochmal, freue dich. Fertig, Punkt, Aus, Schluss, Feierabend. Es ist alles getan. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Auch wenn dieser große deutsche Philosoph, Sohn eines Pastors übrigens, verkennt, dass wir alle, auch die Christen, unter der Last des Alltags manchmal ganz schön zu tragen haben, Leid erfahren, Zweifel bekommen und müde werden. Na, da können wir alle ein Lied von singen, oder? Das Leben ist manchmal mühsam. Auch wenn all das so ist, auch wenn er das verkennt, sehen müsste, vielleicht eine Erklärung hätte für seine Beobachtung, hat das doch schon einen wahren Kern, was er da sagt. Und deshalb stehe ich ja auch heute Morgen hier, um euch daran zu erinnern, dass da eine Freude ist, die euch niemand nehmen kann. Freude, die von innen kommt, an die Oberfläche eures Lebens dringt, dort willkommen geheißen werden und in das ewige Leben führen will. Ewiges Leben. Darunter tut er es nicht, unser Herr Jesus Christus. Und er vergleicht diese unbändige Freude, die er erstritten hat, die er uns bereitet hat, die von innen kommt und nach außen dringt im Kapitel 4 des Johannesevangeliums. Kapitel 4, Johannesevangelium, lest in der Bibel. Er vergleicht diese Freude mit lebendigem Wasser. Ich zitiere, Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, die in das ewige Leben quillt. Das ist Freude, die von innen kommt. Alle weltlichen Auslöser kurzer froher Momente reichen nicht im Entferntesten an das Geschenk der Freude heran, das Gott uns in Jesus Christus gemacht hat, der uns den Weg weist zu echter ewiger Freude, zu Freude, die von innen kommt, die nicht von außen hervorgerufen werden kann. Sie ist wie sprudelndes Wasser, kaum zu bremsen. Osterfreude, die wir vorwegnehmen können schon jetzt, noch vor der Passionszeit. Zum Schluss möchte ich dich darauf hinweisen, dass es eben doch auch um Arbeit geht. Die Freude, die von innen kommt, wirklich ans Licht zu lassen, hat damit zu tun, dass wir ihr auch wirklich Platz machen. Ah, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Also doch Arbeit. Also doch gute Werke. Wir müssen uns also doch den Himmel verdienen. Nein, stopp. Darum geht es nicht. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, auch nicht durch gute Werke. Das wissen wir doch inzwischen. Es ist und bleibt das Erlösungswerk Christi. Was wir aber tun können, das ist die Augen weit offen halten für die Dinge, die unserer Freude im Weg stehen könnten, die unsere Freude daran hindern, ans Licht zu kommen, uns selbst froh zu machen und andere mit uns. Diese Freude in Gott sichtbar werden zu lassen, das hat dann schon etwas mit Konsequenz und mit Training zu tun. Mit Übung. Gott hat die Freude in dir angelegt. Dass sie ans Licht kommt, hat dann schon mit dir zu tun. Denn du bist ja keine Marionette. Ich kann ein Stück einfach nicht fehlerfrei am Klavier spielen. Irgendwas kann immer passieren. Das war so ein Narrativ. Eine Erzählung meiner jungen Jahre als Klavierschüler und Klavierstudent. Viel später erst habe ich begriffen, doch, das geht. Vielleicht nie ganz perfekt bei Müzi, aber als Lehrer habe ich meinen Schülern, Kerstin kann ein Lied davon singen, zuletzt, nachdem ich es endlich für mich verstanden hatte, vermittelt, klar kannst du fehlerfrei Stücke spielen lernen, und zwar durch ein konsequentes Bewusstmachen deiner unsicheren Stellen im Stück, durch eine kontrollierte, systematische Übetechnik. Fehlerfrei spielen, das geht. Das kann man weitgehend lernen. In einer früheren Predigt habe ich schon einmal meine Meinung vermittelt, dass wir als Christen überhaupt unsere Gedanken beeinflussen, im Zaum halten, viel besser beherrschen können, als das auf den ersten Blick den Anschein hat. Es gehört viel Übung dazu und es gelingt vielleicht nie so ganz, aber wir können ziemlich weit kommen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Ich bin halt so. Ja, was? Unbeherrscht, ängstlich, bekümmert, freudlos oder schwach? Es heißt aber, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich bin halt so. Ja, was? Verzagt? Es heißt aber, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Gott sagt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Darum fürchte dich nicht. Ich bin dein Gott. Also jetzt mal scherzhaft. Beherrsch dich gefälligst. Leg deinen Schalter um. Erzähl dir nicht selbst, du seist deinen Gedanken und damit auch deinen Gefühlen ausgeliefert. Das bist du nicht. Denn Gott zeigt dir Wege auf, wie du herausfinden kannst aus solchen Gedankenschleifen, die dich von der Freude wegziehen. Ich habe nicht gesagt, das sei immer einfach. Ich sage dir aber, es lohnt sich zu kämpfen darum. Der langen Rede kurzer Sinn. Wir können Freude. Wir können Freude üben, weil es ja nur darum geht, die, wie Paulus sagen würde, Augen unseres Herzens aufzumachen, um das zu sehen, was Gott in uns hineingelegt hat. Was von innen kommt und was nach außen wächst, was unbedingt raus will, zu mir und dann auch zu den anderen, zu meinen Nachbarn, zu meinen Freunden, zu meinen Familienmitgliedern, zu meinen Arbeitskollegen, meinen Schülern, meinen Lehrern, in die Welt hinein. Gott schaut dich an in diesem Moment. Er kennt dich genau mit dem, was dich ausmacht, was du bist, was dich von anderen unterscheidet, mit dem, was du kannst und was du überhaupt nicht kannst. Er sieht deine ganzen Stärken und Schwächen. Sein Blick ruht auf dir. Er durchdringt dich. Und Gott schaut dich an mit Augen voller Liebe. Er lässt sich die Gemeinschaft mit dir, die oder der du dich eingelassen hast auf diesen Unbekannten, den unsichtbaren Gott, er lässt sich die ewige Gemeinschaft mit dir in einem Himmel voller Freude und Licht nicht nehmen. Er hält dich fest. Er hält sein Wort. Er steht zu dir und lässt dich niemals los. Du bist doch seine Tochter. Du bist doch sein Sohn. Du bist ein Königskind. Darum freue dich. Amen.